Am Wochenende kommt schon wieder Winter, ne?
Echt? Mhm. Was heißt Winter?
Schnee.
Schnee?
Richtig viel Schnee. Also, naja, hier wird er sich vermutlich.
Gehst du Skifahren?
Gar nicht. Ich hatte 2 Skiunfälle und daraufhin habe ich es einfach mal sein gelassen. Ich habe dann entschieden, der Skigott ist gegen mich.
Ich habe einmal versucht, Ski zu fahren ohne Anleitung, also mit Anleitung, aber ohne professionelle Anleitung von einem Skilehrer in den französischen Alpen. Habe gedacht, ich könnte es, bin dann eine Abfahrt runter, habe mir,
im Flug.
mir irgendwie den Fuß verdreht und seitdem habe ich keine Lust mehr.
Oh.
Aber vielleicht, das können wir auch mal machen. Wir machen mal eine Skifahr-Episode.
Podcasten auf dem Schlitten fände ich gut.
Vielleicht im nächsten Leben.
Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
Mittwoch, der 11. Januar 2017 und ich muss gerade überlegen, das ist damit quasi wie viele Monate nach dem 11.11.? Wir bewegen uns auf Karneval zu.
Oh mein Gott, 3? Nee, 2.
Das ist ein panischer Gesichtsausdruck bei dir im Gesicht.
Auf jeden Fall.
Ja, nee, es ist mir nur gerade beim Datum aufgefallen. Nein, wir sprechen heute nicht über Karneval. Aber,
nee.
Aber wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema, nämlich eine versteckte Zahl. Zu der kommen wir aber später, würde ich sagen. Wir sprechen über Seitensprünge. Oho, aha. Mhm. Und aber zuerst mal müssen wir über den Tod sprechen.
Ja, lass uns erst über den Tod sprechen. Obwohl meistens folgt der Tod wahrscheinlich auf den Seitensprung und nicht umgedreht.
Aber das sind aktuelle Zahlen. Wir haben uns jetzt gerade kurz vor der Podcast-Folge erreicht. Nämlich die Zahlen, wie viele Menschen denn woran in Nordrhein-Westfalen sterben. Also Todesursachen.
Genau.
Und überraschenderweise, Todesursache Nummer 1 ist nicht Krebs.
Es ist nicht Krebs, es sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und damit muss man allerdings auch sagen, entspricht NRW in Anführungszeichen dem, was auch sonst in Deutschland so los ist, weil das sind tatsächlich die typischen Statistiken. Auf Platz 1 liegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar mit weitem Vorsprung gegenüber Krebserkrankungen, die dann auf Platz 2 liegen.
Kann man sagen, das ist so eine sind auch viele Wohlstandserkrankungen, weil Leute immer älter werden und vor allem sich vielleicht auch ein bisschen fetthaltiger ernähren. Hat das damit was zu tun?
Also da fallen ganz viele verschiedene Krankheiten drunter. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen, aber schon auch Herzinfarkt und Schlaganfall. Und es gibt da verschiedene Faktoren. Das Wichtigste ist schon das Thema Alter. Also umso höher das Alter, ab ungefähr 40, 45, 50 spätestens, wird das ein Thema. Mhm. Ist man dafür gefährdeter? Männer sind gefährdeter als Frauen. Und dann gibt es natürlich, tut mir jetzt leid. Und dann gibt es halt so typische Risikofaktoren wie Rauchen, wenig Bewegung ist ein ganz großes Thema, schlechte Ernährung kommt dann eben auch mit rein, überhaupt Stoffwechselerkrankungen oder auch Vererbung, das spielt auch eine gewisse Rolle. Mhm. Also bei mir haben sie zum Beispiel alle Bluthochdruck, tatsächlich durch die Bank.
Ja.
Ja, und das bedeutet eben, dass ich auch eine gewisse Vorbelastung habe, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist.
Und was kann man dann da tun? Wenn man das weiß?
Noch besser als dagegen zu wirken, weil das ist etwas, was in der Regel schon Ärzte dann machen. Man geht ja zum Arzt, weil man Herzrhythmusstörungen zum Beispiel hat oder so.
Aber lass mich raten, Prophylaxe, also Vorbeugung,
genau.
Ist besser.
Das ist besser.
Habe ich schon in der Grundschule gelernt.
Ja, genau. Ja, es spart letzten Endes viel Arbeit und natürlich viele unangenehme Effekte, die man im Körper vielleicht so kriegt. Ich meine, das hält sich alles in Grenzen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, so einer der wichtigsten Faktoren ist Rauchen. Mhm. Sich das abzugewöhnen, da schützt
Alkohol?
Man seine Gesundheit ganz immens. Alkohol in Maßen ist in Ordnung.
Okay.
Ja, also eine Flasche Wein am Tag sollte man jetzt vielleicht nicht killen, aber wenn man 1-2 Gläser oder auch 1-2 Gläser Bier trinkt, hält sich das alles noch in Grenzen. Ganz schlecht sind halt immer Schnäpse, so ganz harter Alkohol. Aber tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren, weil es natürlich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie der Name schon sagt, auch um die Zirkulation im Körper geht, ist einfach das Thema Bewegung. Und deswegen, auch wenn das immer so klingt, aber wenn man dann schon ein bisschen höheren Alters ist, lohnt es sich zum Beispiel wirklich mit dem Golfen anzufangen. Wenn
Echt? Man, das bringt was?
Ja, wenn man jetzt nicht so gerne spazieren geht, einfach so, dann ist das eine Möglichkeit, viel zu laufen mit einem Ziel. Man muss es nicht in der Gruppe tun, man kann gegen sich selbst Golf spielen. und man ist draußen an der frischen Luft und bewegt sich unter Umständen 3-4 Stunden lang.
Besser als zu Hause auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken.
Ja, das klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich eigentlich der perfekte Seniorensport. Die Verletzungsgefahr ist gering. Aber natürlich, wenn man jetzt noch jünger ist, dann kann man sich ja alles Mögliche aussuchen. Also vom, weiß ich nicht, vom Tennisspielen über Fitnessstudio, über sonst was.
Man muss halt finden, was einem gefällt, was einem Spaß macht. Also ich habe da auch lange gebraucht. Ich gehe halt, wenn, dann mal irgendwie schwimmen oder so. Ja, aber das, da mögen halt auch viele nicht. Kenne ich auch viele, die sagen, nee, schwimmen kann ich gar nicht haben.
Das ist halt umständlich. Ich muss dann ins Wasser und dann föhnen und trocknen.
Ja, ja. Aber da kann ich dann zumindest irgendwie so, also ich bin halt früher viel schwimmen gegangen, deshalb habe ich da so ein bisschen noch, also ich habe quasi Technikvorsprung, weiß also, was ich tue dabei. So, das ist eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, das ist halt echt so das Ding, ne? Also man kann immer sagen, viel Bewegung, viel Sport, aber es ist schon allein das, was ich ja auch ganz spannend finde, es reicht ja schon, wenn man viele Schritte am Tag macht. Ja,
das
also
stimmt.
Schon so diese, ne, fast jedes Smartphone hat mittlerweile einen Schrittzähler. Da gibt es auch kostenlose Apps, dass man sich einfach mal vor Augen führt, wie viele Schritte macht man. Ich glaube, so die Empfehlung ist immer so, also ich glaube, über 6.000, am besten 10.000 Schritte am Tag sollten es sein. Und dann
20.000 sogar.
Echt, 20.000 ist die Empfehlung?
Ich meine, es sind 20.000. Ich mag mich jetzt irren.
Okay.
Was ich halt immer versuche, ist zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, ich weiß halt inzwischen, das sind 2 Kilometer von mir aus, also 1,8. Da weiß ich, also ich mache ungefähr 20.000 Schritte.
Ja. Und dann nimmst du noch den Platz ganz oben, damit du noch die Treppe steigen musst?
Ja, so ungefähr. Naja, aber wenn man sowas, man kann bei Google Maps gucken, wie weit sind irgendwelche Sachen entfernt. Und kann dann zum Beispiel, wenn man eben nicht, ich bin nicht so der Spaziergänger, also schon gar nicht unter der Woche, vielleicht mal am Wochenende, aber wenn ich versuche, Schritte zu machen oder mal eben früher aus der Straßenbahn aussteigen und dann die letzten 1-2 Kilometer nach Hause laufen und dann hat man es eigentlich schon drin. Es ist eine einfache Methode.
Ja. Gibt es irgendwas so an diesen, also wir haben schon gesagt, Krebs ist nicht Ursache Nummer 1, kommt aber sicherlich auch an irgendeiner Stelle in der Statistik der Todesursachen. Platz 2?
Tatsächlich an Platz 2, ja. Und dann hauptsächlich der Darmkrebs, also Krebs im Verdauungstrakt. Okay. Ja, und das ist in gewisser Weise aber schon wieder die positive Nachricht, weil eigentlich ist Darmkrebs der sich am besten durch Präventionsmaßnahmen vermeiden oder beziehungsweise rechtzeitig erkennen lässt, wenn man eben rechtzeitig zur Darmspiegelung geht.
Also Vorsorgeuntersuchungen.
Männer. Vorsorgeuntersuchungen. Das ist eben wirklich der Vorteil, in Anführungszeichen. Das würde sich ganz gut in den Griff kriegen lassen.
Generell ist ja so das Ding bei Krebs, glaube ich, halt gucken, ob es in der Familie eine Vorbelastung gibt. Dann weiß man schon mal, worauf man sich eventuell einstellen muss und weiß halt, wann man für was man Vorsorgeuntersuchungen machen sollte, oder?
Ja. Gerade bei Geschlechtskrankheiten, also Krebs, der die Geschlechtsorgane betrifft, Brustkrebs, Prostata, gerade die sind ganz stark vererbungsrelevant. Das stimmt auf jeden Fall, aber du warst ja noch nicht fertig.
Frage mich vor allem, ob es irgendwie, also gab es einen Punkt so an diesen, also weil im Grunde genommen ist das ist jetzt keine Neuigkeit, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs irgendwie häufige Todesursachen sind. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat jetzt an den Zahlen, die da rausgekommen sind?
Eigentlich, das Überraschendste fand ich, dass Frauen inzwischen 81 werden.
Oh, krass.
Also der Durchschnitt liegt irgendwie bei 75 und Männer werden eben 74 bis 75 und Frauen 81. Mhm. Also insgesamt überhaupt in Deutschland ist die Lebenserwartung um 2 Jahre gestiegen mit 75, einem Alter von 75, aber ich fand eben, ein Durchschnittsalter von 81 von Frauen.
Im Durchschnitt, das ist schon
das
echt.
Das ist alt. Das heißt, die werden in der Regel über 90 und dann ist das natürlich
Und in den meisten Fällen sind dann die Männer schon tot.
Genau. Also das, das fand ich krass und das ist natürlich auch was, wo sich Eheleute wirklich auch Gedanken machen sollten, finde ich. Also, ja.
Aber die gute Nachricht ist ja eigentlich, wenn man so ein bisschen auf sich achtet und ein bisschen mal überlegt, hey, was könnte es geben, was, also Familienvorbelastung oder wo, man weiß ja auch, was man Ungesundes so in seinem Alltag hat.
Ja, Stress ist halt zum Beispiel ein ganz großer Faktor.
Hör auf.
Ne? Ja, Stress ist echt der Krankmacher Nummer 1 in unserer Zeit. Und gerade wenn es um Herzkreis, also ein Herzinfarkt, ne, viele mit 38 und so, das müsste eigentlich nicht sein. Das kommt halt eben ganz oft, weil einfach Stress krank macht. Und eigentlich wäre es wahnsinnig einfach, viele kleine, gesunde Dinge in den Alltag einzubauen. Man muss halt nur irgendwann mal damit anfangen und sich da committen. Ne? Da gibt es ja viele Tricks, so diese üblichen Sachen, die man auch immer um die Jahreswende hört. Machen Sie es mal einen Monat, ne? 30-Tage-Challenge oder eine Minute am Tag. Ne? Das ist so ein Ding aus Japan, dass man eine Minute am Tag sich zu irgendwas verpflichten soll. Und wenn man es dann schafft, das zu machen, weil dann natürlich der Schweinsteiger Schweinehund besonders klein ist, das auch zu tun. Und wenn man das dann mal eine Zeit gemacht hat und feststellt, huch, das läuft, ja, dann verlängert sich die Zeitspanne ganz automatisch. Aber es ist eben in unserer Stressgesellschaft schwierig, geht mir auch
so. Wir werden
wahrscheinlich
noch sehr viele häufige Male über so ähnliche Themen sprechen,
das
hier im Podcast, weil
auch.
Es halt immer wieder hochkommt.
Ich
meine, ja, ist ja auch logisch. Absolut. Ich meine, irgendwie ist das halt das, was uns bewegt. Wir werden von irgendwas krank und irgendwann sterben wir.
Ja, oder das Thema Beziehungen.
Das ist wunderschön. Das war eine wunderschöne Überleitung, ja. Auch das Thema Beziehungen wird uns noch weiter beschäftigen hier im Podcast. Und wir haben uns heute das Thema Seitensprünge vorgenommen und warum das überhaupt passiert, warum man denn überhaupt mal fremd geht.
Ja, beziehungsweise.
Ich stelle jetzt mal nicht die Frage in den Raum, ob einer von uns beiden schon mal fremdgegangen ist, aber statistisch einer von uns beiden schon.
Statistisch schon. Interessant.
Denn jeder Zweite hat statistisch gesehen schon mal einen Seitensprung begangen. Und das Interessante finde ich, also der Text dazu stammt von der Kollegin Tanja Walter, ist das halt eigentlich, dass in den meisten Fällen ist das ein Anzeichen dafür, dass irgendwas mit der Beziehung nicht stimmt.
Ja, genau. Also ein Anzeichen, dass was mit der Beziehung nicht stimmt oder mit den Menschen selber. Das ist dann die zweite Variante.
Stimmt, das war der hier, Narzissmus ist ein Motiv.
Narzissmus oder Angst vor Nähe, dass man eben anstatt echte Nähe zuzulassen, dass man das Ganze über Sexualität kompensiert. Genau, also entweder mit der Beziehung oder mit einem selbst. Ich höre das tatsächlich ganz oft von Beziehungspsychologen, dass ein Seitensprung vor allen Dingen bei Frauen erstmal ein Hilferuf in Anführungszeichen ist im Sinne dessen, dass was mit der Beziehung grundsätzlich nicht stimmt. Und wenn man eben Pech hat, dann ist es halt dadurch, ist das ein Zeichen dafür, dass es schon so weit gekommen ist, dass sie die Beziehung eigentlich nicht mehr wollen. Mhm. Oder wenn man Glück hat, dann ist es noch so weit am Anfang des Problems, dass sie zwar sehr unglücklich sind, dass man aber eben theoretisch noch was tun könnte.
Wahrscheinlich ist der beste Fall noch sexuelle Unzufriedenheit, weil man da, also wenn quasi es nur die sexuelle Unzufriedenheit ist, da kann man ja wahrscheinlich noch am ehesten was tun, als wenn das jetzt die ganz tief psychologische, emotionale Ebene ist, auf der schon irgendwie was falsch ist, würde ich jetzt mal denken. Oder?
Ja, kann sein, hängt dann halt ein bisschen davon ab, was das sexuelle Problem ist. Also wenn jemand ganz extreme Erektionsprobleme hat, dann lassen die sich unter Umständen vielleicht halt auch langfristig nicht in den Griff kriegen. Mhm. Ist aber natürlich vielleicht besser, als wenn man sich so auseinandergelebt hat, dass man sich nur noch streitet und dass man vielleicht so unterschiedlich ist, dass es auch durch einen Therapeuten nicht mehr zu kitten ist.
Aber das ist ja auch der Punkt, ne? Also im Grunde genommen ist das ja ganz häufig dann, also gerade sowas geht es ja erstmal ums Eingestehen. Also erstmal muss der Mann dann zum Beispiel in dem Fall sagen, hey, ja, ich habe dieses Problem, ja, es ist ein Problem, ja, ich stehe auch dazu und darüber, also im Zweifelsfall wird ja sowas vielleicht auch erstmal überhaupt gar nicht besprochen zwischen beiden. Also es tritt halt auf immer wieder, der Mann kann halt gerade nicht, die Frau ist unzufrieden, dann liegen sie unzufrieden nebeneinander im Bett, nächsten Tag stehen sie auf, gehen zur Arbeit und so, dann, als wäre nichts gewesen, man redet halt nicht drüber. Also ich kann mir sehr viele Menschen vorstellen, die so damit umgehen würden, einfach weil es ein sehr unangenehmes Thema ist, um darüber zu sprechen.
Ja, und weil viele sicherlich auch, das heißt ja auch, man siehst in jeder Zeitung, bauen sie keinen Druck auf. Mhm. Ne? Und
das
stimmt natürlich
ja Unsinn.
Auch.
Also man baut sich ja vor allem selber ganz viel Druck auf. Ja. Also ne? Das ist ja.
Nur, dass das dann noch mehr dazu führt, dass Menschen eben meinen, besser nicht drüber reden, weil sie dann einen Druck aufbauen würden, als darüber zu reden. Ich glaube auch, dass das ein ganz großes Thema ist, dass das aber überhaupt ein Thema ist in Beziehungen. Also auf der einen Seite liest man immer überall, reden sie bloß miteinander, aber auf der anderen Seite, ab wann ist eigentlich der Punkt gekommen, Sachen wirklich auf den Tisch zu legen? Und wann ist es eben etwas, was sich ohne Worte lösen kann? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Punkt.
Interessant finde ich hier an der einen Stelle im Text ist, die redet davon, dass man den Seitensprung fast empfehlen kann, weil das halt mal endlich mal wieder ein bisschen die Sinne zurückbringt und ein bisschen Freiheit in den Geist bringt. Aber ist ja auch klar, ne? Man trifft dann jemand anderen, jemand Unbekannten im Zweifelsfall, den man nicht so gut kennt und springt mit ihm ins Bett. Und das ist halt was Besonderes, wenn man vielleicht vorher 5, 6, 10, 20 Jahre Beziehung hatte.
Klar, es ist eben wieder der Kick des Neuen, das Abenteuer, was ja vielleicht gar nichts damit zu tun haben muss erstmal, dass man den Partner, mit dem man schon so lange zusammen ist, nicht mehr liebt.
Würde
oder
ich
so,
eben auch sagen.
Sondern dass es einfach nur darum geht, mal wieder Schmetterlinge, wie es so schön heißt, im Bauch zu haben, ohne dass die deswegen die nächsten Monate.
Ist halt schwer, das unter einen Hut zu bekommen, gerade wenn dann vielleicht so die Einstellung zu ja, wie können Beziehungen aussehen, wie, ne, da sehr unterschiedlich sind. Also wenn der eine eher konservativ ist und der andere eher so ein bisschen liberal, ne, das ist dann halt ist schwer, denke ich mal.
Sowas kann man eigentlich fast nur über Abmachungen lösen, weil ansonsten gibt es, glaube ich, immer ein Drama. Irgendwann kommt es ja sowieso raus.
Ja. Das ist ja das Ding, das finde ich auch interessant, dass im Grunde genommen, also es ist ja immer die große Frage, ja, es ist passiert. Da kann man dann entweder erstmal sagen, entweder war es bewusst, also ich habe bewusst gesagt, ich mache das jetzt, weil mir gut tut das gut, oder es ist aus Versehen passiert, weil aus einer Situation heraus, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat. So, dann ist die Frage, erzähle ich es oder erzähle ich es nicht? Aber das Spannende ist, dass selbst wenn man es nicht erzählt, das trotzdem riesige Folgen haben kann, weil man halt unter totalem Stress steht, sich das immer wieder in Erinnerung ruft, immer wieder dran denkt und eigentlich gar nicht mehr normal leben kann. Und im Zweifelsfall geht dann so oder so die Beziehung kaputt, weil irgendwie man sich psychologisch komplett verändert, weil das so einem auf einem lastet als Schuld. Und ich persönlich glaube ja, das hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun. In den meisten Fällen. Es sei denn, man macht das ganz bewusst, um den Partner zu verletzen. Aber im Zweifelsfall hat das ja was damit zu tun, dass, ja, es stimmt halt was nicht und man muss halt drüber sprechen, aber da trifft erstmal niemanden die Schuld. Natürlich ist es blöd und natürlich ist es ein Fehler, das dann vielleicht auch irgendwie so einfach so aus der Lameng heraus mal so auszuleben dann. Aber meine Güte, im Zweifelsfall würde die Beziehung so oder so in die Brüche gehen.
Ja, so kann man das sehen. Also ich finde auch der interessanteste Aspekt an einem Seitensprung ist das Thema Weckruf. Ja. Dieses, dass es vielleicht manchmal eben nicht anders geht, warum auch immer, die Strukturen sind so festgefahren, es gibt ein Problem, das einfach nicht adressiert wird und es müsste dringend mal was passieren. Und dann ist ein Seitensprung in gewisser Weise wirklich eine Chance, Tabula rasa zu machen, alles auf den Tisch zu packen. Die Frage ist halt dann die Langfristigkeit, ist eben der andere in der Lage, das stand ja auch in dem Text, wenn dann der Partner die Bahn verpasst und er kommt eine Stunde zu spät, nur eigentlich aus blöden alltäglichen Gründen, dann nicht sofort wieder Dinge hinein zu interpretieren und sich Sorgen zu machen, es fängt
alles wieder von vorne. Das Vertrauen kann halt weg sein, ne?
Genau.
Das aufzubauen, gerade wenn man weiß, der andere hat schon mal sich einen, in Anführungszeichen, Fehlgang geleistet, genau. Ja, ist halt schwer. Und vor allem auch, ich meine, die Zahlen machen jetzt nicht unbedingt Hoffnung, also ich glaube, wenn ich das richtig sehe, genau, 2/3 aller Partnerschaften scheitern nach einem Seitensprung, wenn dann der andere das weiß.
Aber auf der anderen Seite 15% stand ja sogar da, hilft es.
Ja.
Und das waren deutlich mehr, als ich gedacht hätte.
Ich kann mir das aber, wie gesagt, gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch
also,
vorstellen.
Also, weil das, wenn das wirklich den Anstoß dazu gibt, dass man nochmal sich so reflektiert, was läuft eigentlich vielleicht falsch? Also, was macht den anderen glücklich? Was macht den anderen unglücklich? Mhm. Und man dann daraus irgendwelche Konsequenzen auch langfristig zieht und wirklich sich daran setzt und sagt, ja, wir investieren nochmal in diese Beziehung, dann kann das ja auf jeden Fall was bringen.
Muss halt arbeiten dann, ganz bewusst an der Beziehung arbeiten. Alles andere wird in so einem Fall sicherlich nicht helfen.
Interessant finde ich so Präventionsmittel gegen Untreue. Auf der einen Seite achten Sie auf die Nähe zu Ihrem Partner, sodass zwischen Sie kein Blatt Papier fasst, was ja unten, also finde ich ja, also schlimm fände ich das, ja. Also ich möchte, also persönlich, mein Freund und ich, wir wohnen getrennt, ja, also ich fände das ganz schlimm, wenn wir jetzt zusammen wohnen würden, weil wir würden uns viel zu sehr auf die Nerven gehen. Also diesen Punkt können wir schon mal gar nicht,
nicht
beachten.
Umsetzen, ja.
Behalten Sie aber auch zu gegebener Zeit genügend Abstand, um eine klare Sicht zu behalten. Das ist so ein Rat, wo ich sage,
fand ich sehr oberflächlich formuliert von diesem Psychologen. Ich finde es auch so oder so, egal ob man zusammen oder getrennt lebt, finde ich die Idee, eine solche Nähe zu wahren, dass kein Blatt Papier zwischen mich
das
und den anderen.
Das ist nicht erstrebenswert.
Also um Gottes Willen, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, WhatsApp in 5 Minuten takt, am besten noch mit Standort abschicken oder wie
soll
ich mir das
vorstellen?
Wir
sind eins und irgendwie das.
Also das ist, glaube ich, ist auch wirklich ein ganz schneller Leidenschaftskiller. Da bist du ganz schnell beim Familienstatus irgendwie angekommen, weil halt ja jede Spannung aus dem Alltag.
Also ich verstehe natürlich die Intention dahinter, ne, dass man irgendwie, dass man auf die Nähe zueinander achtet, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Das ist, glaube ich, finde ich, eher so das Ding. Aber das ist halt, ja,
gibt aber auch viele
Beziehungen. Das ist auch eine Plattitüde eigentlich.
Eben, es gibt auch viele Beziehungen, die funktionieren gerade, weil zum Beispiel, beide Mediziner sind und Schichtdienste haben und sie treffen sich eben nur zu wenigen Zeiten, wohnen aber sogar zusammen und so funktioniert es gut, weil die Spannung erhalten bleibt. Das gibt es genauso. Also das finde ich echt schwierig und vor allen Dingen dann eben mit dem Zusatz, dann doch irgendwie auch die richtige Distanz zu wahren, ohne da wenigstens noch eine Form von Mengenangabe irgendwie reinzumischen.
Okay, aber die Quintessenz ist wahrscheinlich am Ende, also ich persönlich würde sagen, selbst wenn das, also es ist natürlich jetzt schwer, ohne Situationen zu kennen, das so allgemein zu sagen, das ist ja ohnehin so das Ding an allen Beziehungsproblemen. Man kann immer allgemein Tipps geben, aber dann, ne? Klar. Aber vom Prinzip her würde ich halt versuchen, erstmal keine Schuld zu geben, wenn das passiert und der andere es erzählt, weil ja. Was hilft's?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal nachzuhalten.
Also es sei denn, man hat so viel Lust, die Beziehung loszuwerden, dass man noch einen Grund braucht, ja?
Ja, gut. Dann ist es ein super Grund, auf jeden Fall. Und zwar für beide, würde ich mal sagen. Ja, klar. Nee, also würde ich auch so sehen. Wenn es irgendwie geht, von der, zumindest am Anfang, von dem Schuldtrip erstmal wegzugehen und wirklich das Thema zu analysieren und zu gucken, was steckt da dahinter. Und dann kann man hinterher immer noch verletzt sein und schmollen und machen und tun.
Das ist ja auch in Ordnung. Genau. Also Verletzung gehört ja dazu komplett dazu.
Natürlich, ja.
Logisch. Ne?
Aber das Ganze erstmal im gewissen Maße nüchtern anzugehen, wenn man noch Interesse an dem anderen hat und zu sagen, okay, was läuft denn bei uns beiden eigentlich schief und was haben wir beide für Vorstellungen und wie können wir das in Zukunft besser machen, ja. Und dann kann man immer noch sagen, du Arsch, und das Klavier aus dem Fenster schmeißen.
So, ich glaube, wir haben das Thema Seitensprung jetzt erstmal zu Genüge.
Ich würde auch sagen.
Oder möchtest du noch was loswerden?
Nö, eigentlich nicht.
Nee. Lass uns zu unserem Fakt der Woche kommen, einer Zahl, die mich doch überrascht hat. 29.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland haben kein festes Zuhause.
Ja, ganz genau. Das ist die höchste Zahl seit langem in Deutschland. Mhm. Und ich fand die auch erstaunlich, vor allen Dingen, nachdem ich mich jetzt mit einem Streetworker unterhalten habe, der sich mit Straßenkindern beschäftigt und bei dem eigentlich rauskam, dass in vielerlei Hinsicht die Bürokratie schuld ist. Mhm. Daran, wenn junge Erwachsene auf der Straße landen. Und das fand ich eigentlich relativ schockierend, weil das wäre ja vermeidbar.
Ich habe das Gespräch ja auch gelesen und also Bürokratie ist halt ja vor allem so das Ding, dass es dann viel so zwischen den Zuständigkeiten der verschiedenen Ämter hängt. Also im Zweifelsfall, wenn ich das richtig verstanden habe, kann es sein, dass das Jugendamt sich erstmal grundsätzlich vielleicht kümmert und das dann aber so quasi gefühlt mit dem 18. Lebensjahr dann vielleicht die Betreuung dann nicht mehr so intensiv ist und dann fliegen Jugendliche dann auf die Schnauze, weil sie plötzlich mit dem Leben alleine klarkommen müssen, sich überschulden und dann sich nichts mehr leisten können, also nicht mal mehr eine Wohnung bezahlen können. Es gibt einen anderen Fall von nicht mit Geld umgehen können, dann wird irgendwie, weil halt alles schiefläuft und man sich nicht an Absprache mit dem Jobcenter hält, wird dann plötzlich die Miete gestrichen, ja, und dann ist man auch auf der Straße. Oder auch diesen anderen Fall, den es gibt, dass teilweise ja die, dass Familien dann selbst erstmal bestätigen müssen, ja, es gibt häusliche Probleme, bevor sich jemand kümmern kann. Also es sind ganz schön viele Bürokratiehürden, bis einem jemand im Zweifelsfall hilft.
Also ich muss sagen, den letzten Punkt fand ich mit den abstrusesten oder die letzten zwei, dass eben, wenn man als junger Erwachsener und die wenigsten ziehen ja mit 18 direkt aus, wenn also ein junger Erwachsener sagt, ich habe zu Hause solche Probleme, es ist nicht aushaltbar. Ich muss hier raus. Die sind aber eben weder beim Jugendamt noch bei der Polizei auffällig geworden. Dann muss, damit eben ein Amt einspringt und der junge Erwachsene Hilfe bekommt, muss eben die, zum Beispiel die Mutter sagen, ja, also hier geht's aber ganz wild zu, ganz ehrlich, unterstützen Sie doch bitte mein Kind. Und natürlich gerade in diesen Familienverhältnissen ist es eher so, dass dann zu dem Jugendlichen gesagt wird, ja, jetzt schau doch, wie du selber zurechtkommst, wir helfen dir jetzt nicht auch noch und belangen uns auch noch selber in Anführungszeichen oder stellen uns selber an den Pranger. Also das fand ich zum einen sehr abstrus. Das andere, was ich sehr abstrus fand, war, dass die teilweise mehrfach zwischen Jugendamt und Jobcenter hin und her laufen, weil das Jobcenter, also das Jugendamt sagt, naja, sie sind doch 18, jetzt müssen sie arbeiten, müssen das alles selber auf die Reihe kriegen, schickt sie zum Jobcenter. Dann sagt der Jobcenter, ja, aber bei Ihnen sind bestimmte Bedingungen gegeben, also Sie haben bestimmte Probleme und dann muss ja eigentlich das Jugendamt für Sie einspringen. Dann gehen die wieder zum Jugendamt, das Jugendamt sagt, nee, Sie sind volljährig, was wollen Sie denn hier? Und dann machen die das dreimal und dann sind die so verwirrt und frustriert und haben keine Lust mehr und sagen, ja, ganz ehrlich, dann lasse ich das mit der Wohnung und lege mich bei meinem Kumpel auf die Couch und gucke, wie ich durchkomme. Mhm. Und das finde ich schon sehr abstrus. Und da greifen dann eben die Streetworker ein und wissen aber eben auch ganz genau, was für Anrufe sie machen müssen, wo die sich die Unterschrift geben lassen müssen, damit zum Beispiel so eine Zwickmühle zwischen zwei Ämtern gar nicht erst entsteht. Aber das kannst du von einem 18-Jährigen nicht verlangen. Nee. Das kannst du ja schon von teilweise von 30, 40-Jährigen nicht verlangen. Also
diese Selbstständigkeit, das Leben so zu organisieren, dann auch die Motivation dabei zu behalten, ja. Wenn man nie ein Erfolgserlebnis hat, weil nie was bei rauskommt.
Ja.
Also ich finde das ziemlich heftig.
Also,
und das Problem ist auch, dass das dann quasi langfristige Folgen hat. Im Zweifelsfall, wenn das so früh schon anfängt mit dem, also es geht ja nicht immer um auf der Straße leben, sondern es geht ja ganz häufig darum, dass eben kein fester Wohnsitz besteht, also dass die dann in den Unterkünften von Bekannten, in einem Zimmer, was gerade frei ist, mal kurz für ein, zwei Nächte übernachten. Das bleibt halt im Zweifelsfall dann so. Es ist quasi der behördlich definierte Weg in die Obdachlosigkeit.
Der hat das sehr gut formuliert. Der sagte eben, was man gerade in diesem Alter machen muss, ist eigentlich eben einen Lebensweg für sich herausarbeiten. Das heißt, man muss sich auf Ziele fokussieren, man muss sich mit seiner Ausbildung beschäftigen, man muss auf etwas langfristig hinarbeiten, was dann eben eine berufliche Karriere darstellt, selbst wenn man die 10-mal wechselt. Aber man muss ja mal anfangen und sagen, keine Ahnung, ich will Schreiner werden oder ich will Manager werden oder so, du weißt, was ich sagen will. Und dafür haben die gar nicht die Zeit, weil die sind so damit beschäftigt, wo penne ich heute Nacht, wie kriege ich jetzt irgendwie was zu essen organisiert,
mir geht's scheiße,
ich bin deprimiert, meine Eltern haben mich im Stich gelassen, wie kann ich meine Handyrechnung bezahlen? Das heißt, die sind so damit beschäftigt, in diesem Wust festzustecken, dass die diese Aufgaben, die man eigentlich als Jugendlicher und junger Mensch haben sollte, um sein Leben zu gestalten, die können die gar nicht wahrnehmen. Und deswegen erlernen sie es nie und können es damit auch ein Leben lang eigentlich gar nicht oder nur ganz schlecht umsetzen, weil das einfach Basics sind, organisatorische Fähigkeiten, die man eben braucht, um über die Runden zu kommen. Und das macht es ihnen eben langfristig schwer und das macht es ihnen auch sehr schwer, sich zum Beispiel auf eine Ausbildung zu bewerben. Dann haben die schlechtes Hauptschulabschlusszeugnis oder gehen am Ende 6. Klasse Sonderschule ab oder so, haben also auch nie in der Schule gelernt, sich wirklich zu strukturieren. Ja, und dann wird's und dann kommt noch das Gefühl hinzu, an mich glaubt eh keiner, ich kriege das sowieso nicht hin. Die sind sich ja klar darüber, in welcher Situation die sind, das muss man sich auch mal bewusst machen.
Ja, ich finde, es ist ehrlich gesagt so ein bisschen nach dem Lesen wirft das einen Blick für mich so ein bisschen neu auch auf generell auf das Thema letztlich Obdachlosigkeit. Also ich mein, natürlich sind das immer Einzelgeschichten. Also man kann jetzt nicht generalisiert sagen, so die Obdachlosen, mit denen ist das so und so. Aber wenn ich mir anschaue, dass jetzt selbst im Jahr 2017 die Strukturen immer noch so sind, dass das im Zweifelsfall strukturell so wie quasi fast so angelegt ist, dass Leute in schlechten, also in den nicht richtigen Verhältnissen quasi in die Obdachlosigkeit kommen. Also da kann ich dann ehrlich gesagt dann auch niemandem was vorwerfen, wenn das dann mal so passiert. Kann viel darüber diskutieren, über das Für und Wider. Warum nimmt jemand Hilfe zum Beispiel nicht an als Obdachloser, also im Erwachsenenalter? Aber klar, wenn man vielleicht schon so früh in der Kindheit solche Erfahrungen gemacht hat und ich glaube nicht, dass es besser gewesen ist vor 10, 20 Jahren, sondern wahrscheinlich eher schlimmer. Und es nicht so viele Angebote gab, meine Güte, dann wundere ich mich nicht, dass Leute auch jahrzehntelang in der Obdachlosigkeit feststecken und selbst wenn sie dann mal irgendwo kurz wohnen und vielleicht mal einen Job haben, dann da wieder rausrutschen, weil sie ja überhaupt gar nicht wissen, wie man sein Leben organisiert.
Ja, also genau für eine Langzeitobdachlosigkeit ist das, glaube ich, auch so. Allerdings, bei mir hat es das Bild auch etwas verändert, weil ich verstanden habe, dass eben erwachsene Obdachlose ganz anders, für mich jedenfalls, zu bewerten sind, als eben Jugendliche oder junge Erwachsene. Weil bei erwachsenen Obdachlosen ist es ja so, da kommen viele Dinge zusammen, die ich in der Mischung so in der Regel nicht nachvollziehen kann. Also ich habe ja viele Gespräche mit Obdachlosen geführt über verschiedene Artikel, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Und die sind halt oft in so Situationen, also zum Beispiel einer hat erzählt, habe ich ihn gefragt, warum er obdachlos ist und dann hat er nur gelacht und gesagt, Probleme mit der Frau. Und dann habe ich gesagt, ja und? Weil das reicht ja jetzt noch nicht. Und dann sagt er, ja, er hätte irgendwie 1.400 € im Monat verdient und das wäre nicht viel gewesen, aber hätte gereicht und dann hätte die Tochter verlangt, dass er mehr Geld verdient und dann hat er der Tochter gesagt, macht er nicht und überhaupt, was sie sich einbildet, so mit ihm zu reden und hat sie im Grunde genommen rausgeworfen, woraufhin die Mutter sauer geworden ist und ihn rausgeworfen hat. Dann hat er irgendwie dazu noch gesoffen, dann hat er seinen Job verloren und dann hat er gedacht, und dann seine Wohnung verloren und dann hat er sich gedacht, jetzt habe ich keine Lust mehr, hat sich auch nicht angefangen, in irgendeiner Form darum zu kümmern, dass er Arbeitslosengeld bekommt oder sonst irgendwas und ist freiwillig auf die Straße gegangen. Und den Effekt, von dem berichten ganz viele Streetworker, viele Leute ziehen plötzlich die Tür hinter sich zu und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Den glüht irgendwie so eine Glühbirne durch, natürlich als Ende von einem längeren Prozess. Aber es ist schon so etwas, man gibt auf, man kämpft gar nicht erst richtig, man ergibt sich Umständen, die man eigentlich lösen könnte. Ja. Und ich glaube, bei Kindern und Jugendlichen, die eben gerade ja oft aus Problemverhältnissen kommen, die aus dem Jugendheim kommen, denen kann man das nicht vorwerfen. Ja? Die sind in eine Situation geboren, die so schwierig ist, dass sie nicht bewältigen können in dem Alter. Erwachsene schon.
Und gleichzeitig besteht wahrscheinlich im jüngeren Alter auch noch eher die Chance, diese Motivation doch noch zu entfachen, also doch noch das den Kindern irgendwie zu sagen, oder Jugendlichen, es geht ja sogar bis ins Alter 27 hoch, also es geht jetzt nicht nur um irgendwie 14-Jährige, dann zu sagen, hey, nein, du hast eine Chance, du kannst was werden.
Ja, das ist halt der Hauptjob eigentlich von diesen Streetworkern, denen klarzumachen, es geht euch jetzt vielleicht mau und ihr seid jetzt in einer ganz schwierigen Situation beruflich gesehen, aber es gibt Lösungen. Und das ist natürlich eigentlich auch wieder das Gute an Deutschland. Wir haben eigentlich unheimlich viele vom zweiten Bildungsweg eben über Ausbildungen und sonst was. Wir haben eigentlich viele Möglichkeiten auch für Menschen, die sich erstmal zu gar nichts qualifiziert haben, für die auch noch weiterzukommen im Leben, dass das keinen Spaß macht und dass man vielleicht, ich weiß es nicht, 150 Bewerbungen schreiben muss oder vielleicht auch mehr und lang warten muss, ist eine Sache. Aber wir haben eigentlich viele Chancen.
Das Smartphone ist die letzte Chance, einen Schlafplatz zu finden. Das ist ein sehr, sehr lesenswerter Text von dir, Susanne, den ich euch an dieser Stelle ans Herz legen möchte zum Lesen. Verlinken wir natürlich unter dieser Podcast-Folge. So, haben wir noch was?
Ich glaube, wir sind durch.
Wir sind durch. In dem Sinne, eine schöne Woche.
Wenn es E-Mails gibt, an gutleben